Hello zur Nummer 95 des CCH. Endlich wieder CCH. Hier war viel Krankheit und Energieverlust, deswegen gab es eine kleine Zwangspause. Aber hier bin ich wieder, frisch und voller Tatendrang. Es geht weiter schnurstracks auf die 100 zu. Auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr was zur Episode 100 beitragen wollt, dann gerne her damit. Egal ob in Textform, Audio oder was auch immer euch einfällt, schickt's einfach her. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf klicklackhack.de oder hier in den Shownotes. Dann gab es eine kleine Änderung auf der Webseite. Dort findet ihr den Link zum Feed jetzt im Plaintext, direkt auf der Startseite. Die Idee kam vom lieben Fuke, der anmerkte, dass Menschen, die nicht alles in ihrem Webbrowser zulassen, keine Möglichkeit haben zu abonnieren. Deswegen der Feed als direkten Link. Wer am 31.05. auf der GPN in Karlsruhe ist, kann CCH Kollektiv Member Inc. zuhören, wie er im ZKM Kubus über Keyboards redet und warum QWERTY eine schlechte Idee war. Und dann ist da noch Mechanicon. Ja, am 22.06. ist wieder Mechanicon im Saalbau Bornheim in Frankfurt am Main. Wer die Mechanicon nicht kennt, sie ist laut eigenen Aussagen Europas größtes Keyboard-Meetup und macht eine ganze Menge Spaß. Wer aufmerksam ist, hat schon mitbekommen, dass der CCH dieses Mal auch unter den Sponsoren auftaucht. Macht ja eigentlich auch nur Sinn. Natürlich gibt's ein klein wenig Programm und ja, hier kommen jetzt unsere Pläne für die Mechanicon. Zum einen wird, wenn alles gut geht, die komplette CCH-Belegschaft da sein und, da das Ganze ja hier ein Podcast ist, natürlich auch Mikrofone. Wenn ihr also Lust habt, hier mal aufzutauchen, dann sagt Hallo ins Mikrofon oder auch einfach nur zu uns. Das nächste, was wir vorhaben, kleiner Trommelwirbel, einen PCB-Exchange. Ein was, fragt ihr euch? Ganz einfach. Bei uns findet ihr alles, was ihr braucht, um PCBs, die ihr übrig habt und in die Community zurückgeben wollt, einfach dazulassen. Aber Achtung, alles ohne Verkauf und Geld. Jede und jeder kann PCBs reinpacken und jede oder jeder kann auch welche rausnehmen. Alles for free. Wenn ihr also welche übrig habt, bringt sie zu uns. Wir bringen, wenn JL sie pünktlich liefert, auf jeden Fall mal Sweeps, Dilemmas und Futter für die Children of Corn mit. Also vielleicht habt ihr ja noch PCBs übrig, die ihr nicht mehr braucht. Wenn alles klappt, findet ihr uns in der Ausstellung in der Nähe einer der Durchgänge. Ihr werdet uns, denke ich, nicht verfehlen. So, nun aber mal seit langer Zeit wieder etwas Audio-Keyboard-Kram. Heute geht's um Konverter. Konnektoren hatten wir ja bereits in der Episode 36. Da ging es darum, wie Keyboards an den Rechner und an die Terminals gehängt werden. Also alles von USB, USB-C, ADB, also dem Apple Desktop Bus, dem Apple G3-Konnektor, Next-Konnektoren, Mini-DIN-4-Konnektoren, PS2, D-Sub, I2C, RS232, EMR2, RJ und Aviator-Konnektoren, also volle Breitseite an Anschlussmöglichkeiten für Keyboards. Bei USB und USB-C sollte es keine Probleme geben, die Bretter an eure Rechner anzuschließen. Spannend wird es, wenn ihr Geld auf Vintage-Keyboards geworfen habt und jetzt vor einem Keyboard mit einem der gerade genannten Anschlüsse sitzt und wollt das Ding benutzen. Nun gibt es drei Möglichkeiten, die ihr habt. Nummer 1, ihr kauft euch noch den passenden Rechner oder das passende Terminal dazu und lebt in der Softwarewelt von Windows 3.11, NextOS oder was auch immer damals auf den Kisten lief. Eher nur für Nostalgikerinnen. Nummer 2, ihr baut die Boards auseinander, reverse-engineert die Dinger oder schaut euch die, wenn überhaupt vorhandenen, Schaltpläne an und lötet etwas Aktuelleres rein als die alten Anschlüsse. Oder Nummer 3, und da sind wir beim Thema, ihr schaut, ob es Konverter gibt. Was machen diese magischen kleinen Konverter eigentlich? Konverter sind kleine Geräte, die Signale zwischen zwei Geräten übersetzen. Also, um alte Keyboards bzw. deren Signale auf heute gängige Anschlüsse, also meistens USB-C, zu übersetzen. Aber Konverter ist nicht immer gleich Adapter. Konverter brauchen zum einen eine separate Stromzufuhr. Die bezieht der Konverter meistens direkt vom USB. Außerdem sind in Konvertern im Gegensatz zum Adapter Elektronikteile verbaut, die sich um die Übersetzung kümmern. Ein Problem, das auftreten kann, entsteht bei der Verwendung von Konvertern vom gleichen Hersteller und mit der gleichen PCB-ID. So kann es passieren, dass wenn zwei identische Konverter mit der gleichen PCB-ID an einem Rechner betrieben werden, nur eine erkannt wird. Wie immer in diesem Hobby gibt es natürlich nicht nur eine Möglichkeit, an Konverter zu kommen, sondern eine Vielzahl. So kann man prinzipiell zwischen kommerziellen Konvertern und der DIY-Variante wählen. Fangen wir doch bei den kommerziellen an. Starten wir doch ganz klassisch bei PCXT, PCAT und PS2 auf USB-Konvertern. XT und AT sind beides 5-Pin-Stecker bzw. Buchsen, bei denen die Pins der Stecker halbkreisförmig im unteren Teil des Steckers angebracht sind. Von links nach rechts haben die Pins bei den Steckern folgende Belegung: Clock, Ground, Data, die 5 Volt und einen freien Pin. Bei den Buchsen ist das Ganze natürlich gespiegelt. Oft geht es bei den XT-AT-Konnektoren um IBM-Keyboards der Version Model F. Die hatte ich hier ja auch schon lang und breit auseinandergenommen. Zumindest in der Theorie. Bei den ersten Model F-Versionen war die Kommunikation der Boards mit den Rechnern One-Way, also vom Keyboard zum Keyboard-Controller auf dem Motherboard. Im Idle-Mode ist hier das Glock-Signal auf High mit 5 Volt und Data ist Low mit 0 Volt. Was passiert jetzt aber auf dem XT, wenn ein Key gedrückt wird? Wenn also der Key gedrückt wird, geht die Glock bzw. die Taktleitung für 36 Mikrosekunden auf Low, also auf 0 Volt runter. Darauf folgen 9 Taktimpulse, von denen jeder je 12,5 Mikrosekunden Low ist und 20 Mikrosekunden Up, also insgesamt bei 32,5 Mikrosekunden liegt. Beim 10. steigenden Impuls bleibt der Takt dann bis zur nächsten Sequenz Up, also bei plus 5 Volt. Beim steigenden Impuls ändert sich auch die Datenleitung. Insgesamt gibt es 7 Datenbits, bei denen die letzten beiden immer low sind. So bekommen wir mit diesen 32,5 Mikrosekunden Taktrate eine Bitrate von ungefähr 31 Hertz. Der Unterschied zwischen XT und AT-Boards ist, dass XT nur senden, AT-Boards aber zusätzlich auch empfangen können. Dadurch ergibt sich im Idle, dass beide Pins, also Takt und Data, high sind, also bei 5 Volt. Das Keyboard schickt Daten bitweise, jedes natürlich getaktet. Die Transmission beginnt mit beiden Kanälen, also Clock und Data, auf High mit plus 5 Volt. Für eine Übertragung benutzen die Boards im Regelfall 11 Bits, ein Startbit, 8 Data Bits und ein Paritätsbit. Dazu noch ein Stopbit. Nachdem die 11 Bit gesendet sind, schickt der Keyboard Controller ein Low an den Taktpin, um dem Keyboard zu signalisieren, nichts mehr zu senden, bis der Takt wieder auf High gezogen wird. Wenn also der Computer ein Signal ans Keyboard senden will, setzt er den Takt auf plus 5 Volt High und die Data Line auf Low, also auf 0 Volt. Wenn das Keyboard das registriert, läuft der Takt auf der Data Line. Wenn es dann den 10. Bit erhalten hat, hier ohne Startbit, wird Data wieder auf Low runtergezogen. Die Frage, was für einen Vorteil es hat, dass der Computer auch Signale an das Keyboard senden kann, ist natürlich berechtigt. So kann der Computer auf jeden Fall die Status-LED am Keyboard steuern oder es gibt dem Controller die Möglichkeit, einen Keyboard-Self-Test durchzuführen. Um vollends abzudriften, in der Kommunikation zwischen Keyboard und Rechner kann das Board folgende Commands bzw. Bitfolgen an den Rechner senden. 00, das steht hier für den Keyboard-Buffer-Overflow. AA ist, wenn der Keyboard-Self-Test passed ist. FA bestätigt, dass das Kommando korrekt empfangen wurde und FE meldet, dass das Kommando inkorrekt war. Andersrum, also vom Rechner zum Keyboard, gibt es andere Commands bzw. Bits. Das ist ED. Das konfiguriert die LED passend zum nächsten gesendeten Bit. 0 wäre in dem Fall das Scrolllock LED an, die 1 wäre das Numlock an und die 2 wäre das Capslock. Dabei müssen allerdings die Bits 3 bis 7 auf 0 gesetzt werden. Dann gibt es noch F4. Das cleart den Keybuffer komplett und scannt neu. F6 stellt sämtliche Zustände wieder her. FE überträgt den letzten Buchstaben nochmals und FF resettet das Keyboard. Okay, das war vielleicht etwas zu weit abgedriftet. Als Quasi-Nachfolger zu den XT- und AT-Konnektoren hat IBM 1987 den PS2-Konnektor etabliert. Kommerzielle Konverter gibt es von zahlreichen Herstellern und Firmen, so zum Beispiel von Belkin. Belkin hat den USB Dual PS2-Konverter auf dem Markt, bekannt unter dem Namen Belkin F5U119. Der F5U119 ist ein 3-Stecker-Konverter mit Anschluss für Maus in grün und eine Tastatur in lila. In Einzelfällen funktioniert über den Mausstecker auch ein zweites Keyboard, aber zwei Boards an dem PC ist vielleicht etwas Overkill. Belkin hat den Konverter unter verschiedenen Seriennummern auf den Markt gebracht, wobei sich die Modelle alle recht ähneln. Allerdings werden sie mit unterschiedlichen Converter-Chips ausgeliefert. Seit 2023 scheint Belkin diesen Konverter allerdings nicht mehr im Sortiment zu haben. Vereinzelt tauchen die wohl noch auf. Es wirkt allerdings eher so, als wären es Restbestände, die noch ab und zu auftauchen. Manche der Controller-Chips haben die Eigenart, sich zu resetten. Dann blinkt euer Keyboard bzw. dessen LEDs wild und das Board wird neu initialisiert und neu verbunden. Ein weiterer Produzent für Konverter ist Hagstrom Electronics Incorporated. Die haben das Modell KEXT USB am Start. Das sind High-End-Konverter für XT, AT und PS2 Keyboards. Hagstrom produziert in Straßburg, richtig, in Virginia. Hier ist die Besonderheit, dass der Konverter über kleine Jumper-Switches verfügt und so bis zu 6 verschiedene Protokolle spricht. Dadurch wird nahezu jede Tastatur, auch Raritäten, unterstützt, so zum Beispiel die Leading Edge DC 2014. Das ist eine mit Alps SKCL Brown Switches ausgestattete 80% Tastatur im klassischen Terminal Keyboard Layout mit 2x5 Keys auf der linken Seite, 60% Main Cluster und Ziffernblock direkt am Main Cluster dran. Obendrauf gibt's ein riesiges Enter und eine genauso große Spacebar. Das Keyboard hat einen XT-Connector und hier kommt der KEXT USB ins Spiel. Der Konverter ist deutlich einfacher zu bekommen als das Belkin-Äquivalent, liegt aber bei $55. Somit preislich über dem von Belkin. Immerhin gibt es ein USB-C-Kabel dazu und wohl auch recht guten Customer Service. Ein Konverter, der etwas spannender ist, kommt von den Philippinen und zwar aus Baguio City von der Firma Tinkerboy, einem der Major Player im Konverter-Game, wenn es sowas gibt. Der Tinkerboy-Konverter existiert als Model F XT bzw. Model M AT zu USB-Konverter, aber auch einen Apple ADB zu USB-Konverter gibt es im Sortiment. Im Durchschnitt liegen die Tinkerboy-Konverter preislich bei $34, also deutlich günstiger. Für die $34 bekommt ihr Enki Rollover und QMK Firmware Support und was will man mehr? So habt ihr direkt die Möglichkeit, ohne viel Aufwand und Umgelöte und Modifiziererei Custom Layouts auf eure alten Keyboards zum Laufen zu bringen. Aus Australien kommen von der Firma Retro Fusion Konverter, die sich um AT und XT Boards kümmern. Preislich liegen die Konverter bei $57. Lediglich ein Apple ADB Support gibt es hier nicht. Ein weiterer etwas spezieller Konverter ist der Blue Cube. Das ist auf den ersten Blick ein einfacher One-Port-USB auf PS2-Konverter. Der funktioniert grundlegend mit den meisten Boards, die auf dem Markt waren. Man muss fairerweise sagen, dass es passieren kann, dass günstigere Konverter mit manchen Boards Probleme haben. Das liegt größtenteils daran, dass die Boards einen höheren Energiehunger mit sich bringen und hier steigen manche Konverter aus und können die Boards nicht betreiben. Der Blue Cube kommt damit aber wunderbar zurecht. Der Nachteil, das Ding scheint seit 2023 nicht mehr verfügbar zu sein. Wenn ihr also noch welche auf eBay finden solltet und Bedarf habt, greift lieber schnell zu. Auch die Firma ID Innovations Incorporated hat USB zu PS2-Konverter gebaut. Der Standard-Konverter sind allerdings auch seit 2023 nicht mehr verfügbar. Der Markt für Konverter zum Betreiben alter Keyboards an neuer Rechner-Hardware ist überschaubar, aber funktional. Das Ganze geht natürlich auch andersrum. Manchmal will man an alter Hardware mit modernen Keyboards arbeiten, sprich mit USB-Keyboards. Dafür gibt es natürlich auch was. Zum einen gibt es die Tinkerboy-Konverter, wie ich sie gerade schon erwähnte, eben in der umgekehrten Richtung. Die Firma Adder hat den Konverter, der auf den Namen KMU2P hört. Adder baut eigentlich KVM-Switches. Da ist es relativ naheliegend, sich auch um Port-Konverter zu kümmern. Der KMU2P ist ein Konverter mit dem klassischen grün- und lilafarbenen PS2-Steckern und der eigentlichen Konverterbox, die zwei USB-Buchsen bereitstellen für USB-Peripherie. In die gleiche Richtung lieferten auch StarTech mit dem PS2-to-USB, TripLife mit dem 0DT6002, Minicom und Vetra USB 327 Megamatch. Die Devices sehen meistens recht ähnlich aus. Zwei PS2-Stecker, einmal grün, einmal lila und eine kleine schwarze Box mit zwei USB-Buchsen für Keyboard und Maus. Interessanterweise werden die meisten Konverter in dieser Ausführung, also neue Maus und Keyboard an alter Hardware, nicht mehr hergestellt. Wahrscheinlich sinkt die Nachfrage mit dem Verschwinden alter Hardware. Was immer ein wenig stiefmütterlich behandelt wird, ist der Apple ADB-Konnektor, wobei alte Vintage-Apple-Boards definitiv ihren Charme haben. Grundlegend gab es zwei große Hersteller für ADB zu USB-Konvertern. Zum einen Griffin Technology mit dem iMate und Big Mess O' Wires Wombats. Okay, die Namen sind schon mal ziemlich geil. Der Griffin Tech iMate war einst der Converter to go, wenn es darum ging, alte Apple Keyboards zu betreiben. Aber 2023 schien ein schweres Jahr für Vintage-Converter gewesen zu sein, denn die meisten haben irgendwie dieses Jahr nicht überlebt. So auch Griffin Techs iMate. Aber es gibt ja zum Glück noch den Big Mess of Wires Wombat. Dieser Name, ey. Aber das Ding scheint ziemlich cool zu sein. Für $39 gibt's den von Steve Chamberlain entwickelten Converter, der bidirektional funktioniert. Man kann damit also Apple Boards an modernen PCs betreiben und auch moderne Keyboards an alten Apple-Rechnern. Das Ding kommt als kleine schwarze PCB mit ein paar freien Pins. Es sieht so aus, als gäbe es die Möglichkeit, einen zweiten ADB-Connector aufzulöten. Auch die Jumper-Pins sind unterschiedlich konfigurierbar. Prinzipiell unterstützt der Wombat alle Apple-Devices, die einen ADB-Connector hatten, darunter teilweise sogar alte Next-Devices. Das Einzige, was nicht unterstützt wird, sind Macintosh Plus, Mac 512K und die 128K-Variante. Die benutzen nämlich einen älteren Standard, der zwar dem ADB recht ähnelt, aber trotzdem Differenzen aufweist und demnach nicht funktioniert mit dem Wombat. Bei alten ADB-Boards gibt es einen dedizierten Power-Button, eine längliche Taste mit einem Dreieck drauf. Diese diente dazu, den jeweiligen Apple-Rechner zu starten. Auch das kann der Wombat dank separatem Schalter. Der Wombat bringt seine eigene Firmware mit. Die gibt es zum Glück for free auf der Big Mess of Wires Webseite, inklusive Flashing Guide und Handbuch. Alles in allem eigentlich ziemlich cool und hat zumindest den Anschein, als würde man hier nicht Big Corpus wie Belkin unterstützen, sondern eine kleine Klitsche von Vintage-Hardware-Enthusiastinnen irgendwo in den USA. Wenn wir schon bei Vintage-Hardware sind, naja, sind wir eigentlich die ganze Zeit, natürlich gibt es auch Converter für Commodore-Boards. Welcher hier zu erwähnen wäre, ist der Vesalia Kira 2. Das ist ein Converter, der direkt in das Gehäuse eines C64, VIC20 oder Amiga 1200 passt und so nicht als separates Device auf dem Schreibtisch rumliegt. So konnte C64, VIC20 oder der Amiga direkt als Keyboard an modernen Rechnern benutzt werden. Okay, das waren die Converter, die von größeren Vendors produziert und verkauft werden. Kommen wir jetzt zu den liebenswerten DIY-Lösungen. Den Anfang macht so Aeros XT-AT PS2 Converter. Diese Converter bedient, wie es der Name schon sagt, XT-AT und PS2 Keyboards, aber auch alte Terminal Keyboards wie die 3179, die 318X und die 319X Serie. Mit dem Converter kann man Keys remappen, Layer benutzen, Makros erstellen und noch ein paar Dinge mehr. Der Converter bietet zudem vollen N-Key Rollover, Boot-Mode-Support und das wohl sogar bei einem Broken BIOS. Der Converter erkennt sogar automatisch das Keyboard, das hier dran hängt. Dank Fullspeed USB-Support bekommt man mit dem Converter sogar eine Polling Rate von 1000 Hertz hin. Und all das nur mit Hilfe eines Teensys. Okay, nicht ganz, denn für manche dieser Funktionen braucht es einen Teensy++. Das Gute an dem DIY-Ding ist, dass alles frei verfügbar ist und ihr einfach nicht viel Kram dafür braucht. Im Grunde braucht ihr nur einen Teensy bzw. den Teensy++, Draht und den passenden Connector für euer Vintage-Board. Das Ganze baut ihr dann, wie in der Doku beschrieben, zusammen, Firmware auf den Teensy-Flaschen und ihr bekommt einen astreinen Konverter für nahezu alle Vintage-Boards da draußen. Natürlich könnt ihr euch das Ding in den Case packen, Status-LEDs dran bauen, muss aber nicht sein. Ein paar der Konnektoren und Pin-Belegungen sind beschrieben. Wer aber noch mehr Infos braucht, sollte mal bei kbdbabel.org vorbeischauen. Da gibt es einige Konnektoren sehr viel tiefer erklärt, als ich das hier könnte. Denn hier gibt es nahezu alles von Robotron-Konnektoren, Siemens Next und so weiter und so fort. Der nächste Konverter ist von Hasu. Vielleicht kommt euch der Name bekannt vor und vielleicht kommt euch auch die TMK bekannt vor. Nicht komisch, sondern relativ simpel, denn die TMK ist von Hasu und ist genauso dafür gemacht, Konverter zu bauen. Hier, wie bei vielen Custom Keyboards auch, ist ein Teensy bzw. jeder andere ATmega 32U4 DevBoard Controller möglich. Hasu Konverter mit TMK im Hintergrund kann aktuell IBM PC, also AT und XT, ADB Next, X68K, PC98 Sun, Archimedes M0110, IBM 4704 und News. Allerdings nicht alle Boards dieser Hersteller. Bevor ihr also blind drauf loslegt, schaut euch den Geekhack-Thread an. Dort sind alle Boards vermerkt, die funktionieren. Und wenn ihr wollt, baut Haso euch den Connector für ca. $30 auch zusammen und schickt ihn euch zu. Der dritte im Bunde ist der Keyboard Controller bzw. Converter von Hata. Hata, im Real Life bekannt unter dem Namen Jacob Alexander, ist Firmware-Writer und Switch-Designer und Sektengründer einer Gruppierung namens Input Club. Der Input Club gibt sich selber den Titel A Collective of Some of the Finest Minds in the Mechanical Keyboard Community. Zum Input Club gehören neben Hata Andrew Leckerschmann, welcher sich um die Koordination der Projekte kümmert, Parak, seines Zeichen PCB-Expert, Overkill oder Brandon Muzzin, der ist Mechanical Engineer, und Jeremy Bondeson als Entwickler für den Online-Konfigurator. Der Input Club hat ein Keyboard namens White Fox designt. Hier war noch jemand beteiligt namens Matteo Spinelli. Den Namen kennt ihr von den MT New bzw. MT Free Keycaps. Okay, eigentlich ist der Input Club auch nur Vendor, aber ich finde den Namen geil und so klingt das Ganze noch ein kleines bisschen spannender. Zurück zu Hatas Converter. Der Keyboard Converter ist modular aufgebaut. Das heißt, je nachdem, welches Protokoll benutzt werden soll, baut ihr euch eure Module zusammen. Folgende Protokolle können aktuell über den Controller abgebildet werden: Boros BETKB, ET2120 Computersysteme, Epson QX10, K-Pro, CTOS Keyboards, Sony News Keyboards, Tandy 1000, Univac F3 W9 und Bull Hall Effect Boards. Und obendrauf noch die Heath Zenit Alps 12KC132A. Wunderbare Namen. Der Keyboard Converter läuft mit KLL, der Keyboard Layout Language, die Hata selbst gebaut hat. Alles in allem ein ziemlich cooler Hack. Wie ihr seht, gibt es diverse Möglichkeiten, alte Keyboards weiter zu betreiben. Entweder ihr werft Geld darauf und jemand schickt euch einen Converter, oder ihr schnappt euch den Lötkolben und baut das Ganze selber. Anleitung gibt es viel im Netz und ich packe sie euch in die Shownotes. Kommen wir also zum Ende. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder alles andere, meldet euch. Es gibt einen Discord-Server, Matrixraum, E-Mail, Mastodon, alles drum und dran. Das findet ihr alles auf klicklackacke.de mit C. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.